Ambrose Bierce. Das Geheimnis von McCargers Schlucht. Ungefähr 9 Meilen in gerader Richtung nordwestlich von Indian Hill liegt McCargers Schlucht. Sie ist zwar nicht gerade eine richtige Schlucht, sondern eher eine Mulde zwischen bewaldeten, nicht sehr hohen Hügeln. Vom Ende der Schlucht bis zu ihrem Haupt, denn Schluchten haben ebenso wie Flüsse ihre eigene Anatomie, ist sie kaum länger als 2 Meilen. Und auf ihrem Grund beträgt die Weite nur an einer einzigen Stelle mehr als 12 Yards. Zu beiden Seiten des kleinen Baches, der die Schlucht im Winter entwässert und schon im zeitigen Frühjahr trocken liegt, dehnt sich kaum noch ebener Grund. Und die steilen Abhänge, die mit einem fast undurchdringlichen Dickicht von Manzanita- und Chemisalbüschen bewachsen sind, werden durch nichts als die Weite des Wasserlaufes voneinander getrennt. Niemand außer einem gelegentlich vorbeikommenden, abenteuerlustigen Jäger aus der Nachbarschaft dringt je in McCargers Schlucht vor. Und 5 Meilen weiter ist sie in der Gegend hier schon ganz unbekannt, selbst dem Namen nach. Innerhalb dieses Umkreises gibt es in jeder Richtung weit mehr auffallende topografische Orte ohne jeden Namen, doch würde man vergeblich versuchen, durch örtliche Umfragen den Ursprung des Namens von McCargers Schlucht zu ergründen. Ziemlich genau in der Mitte zwischen Anfang und dem Ende von McCargers Schlucht wird der Abhang zur Rechten von einer anderen Schlucht gespalten. Diese zweite ist kürzer und trockener und an der Stelle der Einmündung in die Hauptschlucht liegt ein ebenes Gebiet von 2 bis 3 Acker Ausdehnung. Dort stand noch vor einigen Jahren eine alte Bretterhütte, die nur aus einem einzigen kleinen Raum bestand. Wie die verschiedenen Bauteile dieses Hauses, so armselig und einfach sie auch sein mochten, dort auf diesen fast unzugänglichen Platz gebracht wurden, ist ein Problem, dessen Lösung wohl nur Genugtuung brächte, aber sinnlos bliebe. Wahrscheinlich bildete das Bachbett eine Art Straße. Es ist auch sicher, dass die Schlucht seinerzeit sehr gründlich von Goldsuchern durchforscht wurde, die Mittel und Wege gekannt haben mussten, um wenigstens mit Packtieren voller Proviant und Werkzeugen hierher zu kommen. Die Funde dieser Männer waren aber offensichtlich nicht so groß, um eine beträchtliche Investition zu rechtfertigen und McCargers Schlucht mit irgendeinem Zentrum der Zivilisation zu verbinden, wo sich eine Sägemühle befunden hätte. Aber immerhin, die Hütte stand noch da, wenigstens zum größten Teil. Ihr fehlte zwar eine Tür und ein Fensterrahmen, und der Schornstein aus Schlamm und Feldsteinen war zu einem unansehnlichen Haufen zusammengefallen und mit rankendem Unkraut überwuchert. Die bescheidene Einrichtung, die sich dort einmal in der Hütte befunden haben mochte, und viele der unteren Verschalungsbretter hatten den Lagerfeuern der verschiedenen Jäger als Brennstoff gedient und ebenso wohl auch die Einfassung eines alten Brunnens, der in der Zeit, von der ich schreibe, nur noch eine ziemlich breite, aber nicht sehr tiefe Grube darstellte. Im Sommer 1874 drang ich eines Nachmittags von dem schmalen Tal her, in das sich die Schlucht öffnet, in McCargers Schlucht vor, wobei ich dem trockenen Bachbett folgte. Ich war auf Wachteljagd und hatte meine Jagdtasche bereits mit etwa 12 dieser Vögel gefüllt, als ich die oben beschriebene Hütte erreichte, von deren Existenz ich bis dahin nichts gewusst hatte. Nachdem ich mir die Ruine ziemlich oberflächlich angesehen hatte, nahm ich meine Jagd wieder auf, und da ich dabei weiterhin guten Erfolg hatte, ging ich ihr bis zum Sonnenuntergang nach. Dann allerdings wurde mir plötzlich klar, dass ich mich sehr weit von jeder menschlichen Ansiedlung entfernt hatte, jedenfalls viel zu weit, um noch vor Nachtanbruch die nächste zu erreichen. In meiner Jagdtasche befand sich allerdings Proviant genug, und das alte Haus würde mir Schutz bieten, falls man in einer warmen und taulosen Nacht in den Vorbergen der Sierra Nevada überhaupt eines Schutzes bedarf, da man sehr bequem auf den Tannennadeln schlafen kann, ohne sich zudecken zu müssen. Ich liebe die Einsamkeit und liebe die Nacht. Und so war mein Entschluss, hier draußen zu bleiben, bald gefasst. Ehe es noch ganz dunkel geworden war, hatte ich mir bereits in einer Ecke des Raumes ein Lager aus Zweigen und Gras hergerichtet. Dann briet ich mir eine Wachtel an einem Feuer, das ich auf dem alten Herd entzündet hatte. Der Rauch entwich aus dem zerfallenen Schornstein, und während ich dieses einfache Mahl aus gebratenem Geflügel verzehrte und dazu die Reste einer Flasche Rotwein austrank, die mir den ganzen Nachmittag über das hier nicht vorhandene Wasser ersetzt hatte, empfand ich ein Gefühl der Behaglichkeit, das einem ein besseres Mahl und komfortablere Unterkunft durchaus nicht immer vermitteln. Trotzdem fehlte mir noch etwas. Ich empfand zwar ein Gefühl der Behaglichkeit, nicht aber der Sicherheit. Und ich ertappte mich dabei, wie ich viel öfter auf die offene Tür und das leere Fenster starrte, als es mir berechtigt scheinen konnte. Draußen vor diesen Öffnungen lag alles schwarz, und da meine Fantasie sich die äußere Welt ausmalte und mit unfreundlichen Wesen, natürlichen und übernatürlichen, belebte, konnte ich ein gewisses Gefühl der Spannung nicht unterdrücken. Die bedrohlichsten dieser Wesen waren, jeweils in ihrer Kategorie, der Grizzlybär, von dem ich wusste, dass er sich gelegentlich in dieser Gegend sehen ließ, und ein Geist, von dem nicht anzunehmen war, dass er sich hier sehen ließ. Unglücklicherweise respektieren unsere Empfindungen aber durchaus nicht immer die Gesetze der Wahrscheinlichkeit, und für mich wurden an jedem Abend das Mögliche und das Unmögliche gleicherweise beunruhigend. Jedermann, der eine derartige Lage schon erfahren hat, wird dabei beobachtet haben, dass man den tatsächlichen und den eingebildeten Gefahren der Nacht im Freien mit weit weniger Anspannung begegnet als in einem Haus mit offener Tür. Ich jedenfalls empfand dies jetzt, als ich auf meinem Lager in einer Ecke des Raumes neben dem Schornstein lag und das Feuer ausgehen ließ. Meine Furcht, dass irgendetwas Drohendes und Böses gegenwärtig sei, wurde so stark, dass ich es nicht fertig brachte, meine Blicke von der Türöffnung abzuwenden, obwohl diese in der immer schwärzer werdenden Dunkelheit immer undeutlicher zu erkennen war. Als dann das letzte kleine Flämmchen noch einmal aufflackerte und schließlich erlosch, griff ich nach meinem Gewehr, das ich neben mich gelegt hatte, und richtete es auf den jetzt gar nicht mehr erkennbaren Eingang. Mein Daumen lag auf einem der beiden Hähne und war bereit, ihn zu spannen. Ich unterdrückte meinen Atem. Meine Muskeln waren steif und angespannt. Einige Zeit später erst legte ich die Waffe mit einem Gefühl von Scham und Ärger wieder nieder. Was fürchtete ich denn? Und weshalb? Ich, dem die Nacht ein vertrauteres Gesicht als das der Menschen geboten hatte. Ich, der ich mit jedem Zug der ererbten Überheblichkeit, von der keiner von uns ganz frei ist, auch der Einsamkeit, der Dunkelheit und der Stille noch verlockendes Interesse und Reiz abgewonnen hatte. Ich begriff meine Torheit nicht mehr, und indem ich mich in allerlei Mutmaßungen stürzte und darüber die eigentliche Angelegenheit vergaß, fiel ich in Schlaf. Und dann begann ich zu träumen. Ich befand mich plötzlich in einer großen Stadt und in einem fremden Land. In einer Stadt, deren Bewohner zwar meinem Volk angehörten, obwohl sie geringfügige Unterschiede in Sprache und Kleidung aufwiesen, aber worin eigentlich diese Unterschiede bestanden, konnte ich nicht genau sagen. Mein Begriff davon blieb unklar. Die Stadt wurde beherrscht von einer großen Burg auf einem überragenden Berg, dessen Namen ich kannte, aber nicht aussprechen konnte. Ich ging dann durch viele Straßen, von denen manche breit und gerade waren und hohe, neue Gebäude zeigten. Andere Gassen waren eng, düster und gewunden und zogen sich zwischen den Giebeln wunderlicher alter Häuser dahin, deren vorstehende Stockwerke mit Holzschnitzereien und Steinmetzarbeiten reich verziert waren und über meinem Kopf zusammenstießen. Ich suchte nach jemand, den ich noch nie gesehen hatte, von dem ich jedoch wusste, dass ich ihn erkennen würde, wenn ich ihn nur fände. Mein Suchen war auch nicht ziellos und zufällig, sondern es folgte einer bestimmten Methode. Ohne Zögern wandte ich mich von einer Straße in die nächste und durchquerte dabei einen Irrgarten verschlungener Passagen, ohne die geringste Furcht, mich zu verirren. Endlich blieb ich vor einer niedrigen Tür in einem einfachen Steinhaus stehen. Es mochte das Heim eines wohlhabenden Handwerkers bergen. Ohne anzuklopfen, trat ich ein. In dem spärlich möblierten Raum, der durch ein einziges Fenster mit kleinen, rhombusförmigen Scheiben Licht erhielt, saßen zwei Bewohner, und zwar ein Mann und eine Frau. Sie nahmen keinerlei Notiz von meinem Eindringen. Dieser seltsame Umstand erschien dem Traum entsprechend ganz natürlich. Die beiden unterhielten sich nicht. Sie saßen jeder für sich, waren unbeschäftigt und wirkten missmutig. Die Frau war jung und recht kräftig. Sie besaß schöne große Augen und eine gewisse ernste Schönheit. Meine Erinnerung an ihren Gesichtsausdruck ist zwar ungewöhnlich lebendig, aber Einzelheiten eines Gesichtes beobachtet man in Träumen nicht. Um die Schultern der Frau lag ein Wolltuch. Der Mann war älter und hatte ein dunkelhäutiges und böses Gesicht, das durch eine lange von der linken Schläfe schräg abwärts bis zum schwarzen Schnurrbart verlaufende Narbe noch abstoßender wirkte. Allerdings schien es mir in meinem Traum, als ob diese Narbe für das Gesicht kein zusätzliches Mal darstellte, ich kann es nicht anders ausdrücken, sondern dass sie wirklich zu ihm zu gehören schien. Im gleichen Augenblick, da ich den Mann und die Frau gefunden hatte, wusste ich, dass sie Eheleute waren. An das, was dann folgte, erinnere ich mich nur noch undeutlich. Alle Bilder wurden dann wirr und unzusammenhängend, und zwar kam das, wie ich jetzt glaube, durch auftauchende Bewusstseinsschimmer. Mir war, als ob zwei Bilder, nämlich die Szene meines Traumes sowie meine wirkliche Umgebung, miteinander verschmolzen und einander überlagerten, bis das erstere langsam verblasste und schließlich ganz verschwand. Und dann lag ich plötzlich hellwach in der verwüsteten Hütte, war durchaus klar und ruhig und meiner Lage bewusst. Alle meine unsinnige Furcht war jetzt geschwunden. Als ich die Augen aufschlug, sah ich, dass mein Feuer nicht völlig niedergebrannt war, sondern sich durch einen in die Glut gefallenen Ast wieder belebt hatte und erneut den Raum erleuchtete. Wahrscheinlich hatte ich nur wenige Minuten geschlafen, aber dieser alltägliche Traum hatte mich doch so stark beeindruckt, dass ich mich nicht länger schläfrig fühlte. Nach einer kleinen Weile stand ich also auf, schürte die Glut meines Feuers, zündete mir eine Pfeife an und dachte weiterhin in lächerlich methodischer Weise über meinen Traum nach. Damals würde es mich in Verlegenheit gebracht haben, wenn ich hätte sagen sollen, inwiefern dieser Traum das Nachdenken verdiente. Gleich im ersten Moment ernsthafter Überlegung, die ich der Angelegenheit widmete, erkannte ich in der Stadt meines Traumes Edinburgh, wo ich bis dahin noch nie gewesen war. Falls der Traum also eine Erinnerung spiegelte, so nur eine Erinnerung an Abbilder und Schilderungen. Dass ich jedoch die Stadt erkannte, beeindruckte mich stark. Es war, als ob irgendetwas in meinem Geist, wider meinen Willen und gegen alle Vernunft, die Wichtigkeit all dieser Dinge behauptete. Und diese Kraft, was immer sie auch sein mochte, bemächtigte sich sogar meiner Sprache. »Sicher«, sagte ich laut, aber ganz ohne Willen, »müssen die McGregors aus Edinburgh hierher gekommen sein.« Weder der Inhalt dieser Bemerkung noch die Tatsache, dass ich sie überhaupt aussprach, überraschte mich damals. Es schien mir ganz natürlich, dass ich den Namen meiner Traumbekannten und auch einiges von ihrer Geschichte wusste. Aber bald wurde mir die Absurdität all dessen bewusst. Ich lachte laut auf, klopfte die Asche aus meiner Pfeife und streckte mich dann wieder auf meinem Lager aus Gras und Zweigen aus. Da lag ich dann und starrte geistesabwesend in mein ersterbendes Feuer. Ich dachte auch nicht mehr an meinen Traum noch an meine Umgebung. Plötzlich duckte sich die letzte verbliebene Flamme für einen Augenblick, sprang dann aufwärts, löste sich von der Glut und erlosch in der Nacht. Die Dunkelheit war jetzt vollkommen. In diesem Augenblick, fast noch ehe der letzte Lichtschein vor meinen Blicken erstorben war, ertönte ein dumpfes, totes Geräusch, als ob ein schwerer Körper auf den Fußboden stürze, wobei dieser unter mir erzitterte. Ich fuhr zu sitzender Haltung empor und griff neben mich nach meinem Gewehr. Meine erste Vermutung war, dass irgendein wildes Tier durch das offene Fenster hereingesprungen sein mochte. Doch während das morsche Bauwerk noch immer von dem Aufprall bebte, vernahm ich das Geräusch von Schlägen, das Scharren von Füßen auf dem Fußboden und dann, fast innerhalb der Reichweite meines Armes, den schrillen Schrei einer Frau in Todesangst. Es war ein so schrecklicher Schrei, wie ich ihn niemals vorher gehört, noch ihn mir vorzustellen vermocht hatte. Er zerrüttete meine Nervenkraft vollkommen. Einen Augenblick lang begriff ich nichts weiter als mein eigenes Entsetzen. Zum Glück fand meine Hand jetzt die Waffe, nach der sie getastet hatte, und die vertraute Berührung gab mir einen Rest meiner Fassung wieder. Ich sprang auf und versuchte mit meinen Blicken die Dunkelheit zu durchdringen. Die starken Geräusche hatten jetzt aufgehört, aber schrecklicher als diese war, was ich jetzt hörte, nämlich in anscheinend langen Zwischenräumen das schwache, aussetzende Stöhnen eines lebenden, aber sterbenden Wesens. Als sich meine Augen endlich an das schwache Licht der Glut auf dem Herd gewöhnt hatten, erkannte ich zuerst die Umrisse von Tür und Fenster, die mir noch schwärzer erschienen als das Schwarz der Wände. Als nächstes vermochte ich dann, die Linie des Zusammentreffens von Wand und Fußboden zu unterscheiden, und als letztes erkannte ich die Form und die volle Ausdehnung des Fußbodens von hinten nach vorn und von einer Seite zur anderen. Nichts sonst war auf dem Boden zu sehen, und auch das Schweigen wurde durch nichts mehr gebrochen. Mit einer Hand, die zitterte, während die andere noch immer das Gewehr gepackt hielt, schürte ich wieder mein Feuer und untersuchte dann genau meine Umgebung. Ich fand nirgends ein Zeichen, dass jemand die Hütte betreten hatte. Nur meine eigenen Spuren waren im Staub auf dem Fußboden zu erkennen, doch keine Fremden. Ich zündete mir wieder eine Pfeife an, besorgte mir neues Brennmaterial, indem ich einige dünne Verschalungsbretter im Innern des Hauses abriss, ich wagte nicht in die Dunkelheit vor die Tür zu treten, und verbrachte dann den Rest der Nacht mit Rauchen und Nachdenken. Ängstlich hütete ich dabei mein Feuer, denn nicht für zusätzliche Lebensjahre hätte ich die kleine Flamme wieder erlöschen lassen. Einige Jahre später begegnete ich in Sacramento einem Mann namens Morgan, an den mir ein Freund aus San Francisco ein Empfehlungsschreiben mitgegeben hatte. Als ich eines Abends mit ihm in seinem Heim speiste, sah ich verschiedene Trophäen an den Wänden, die darauf hinwiesen, dass er ein Liebhaber der Jagd sei. Das bewahrheitete sich auch, und als er einige seiner Abenteuer erzählte, erwähnte er auch, dass er sich einmal in der Gegend meines oben berichteten Erlebnisses aufgehalten habe. »Mr. Morgan«, unterbrach ich ihn, »kennen Sie dort oben einen Platz namens McCargers Schlucht?«
»Ah, und ob ich den kenne«, erwiderte er. Ja, »ich war es doch, der im letzten Jahr einen Artikel über die Auffindung des Skeletts für die Zeitungen schrieb.«
Das war mir völlig neu. Die Artikel waren, wie es schien, veröffentlicht worden, als ich gerade im Osten des Landes weilte. »Übrigens«, fuhr Morgan fort, »der Name der Schlucht ist arg verstümmelt worden. Er müsste eigentlich McGregors Schlucht heißen.« »Meine Liebe«, setzte er hinzu und wandte sich dabei an seine Frau, »Mr. Elderson hat anscheinend seinen Wein verschüttet.« Das war nicht ganz exakt ausgedrückt. Ich hatte ihn einfach fallen lassen, mitsamt dem Glas.
»In der Schlucht hat einmal eine alte Hütte gestanden«, nahm Morgan seinen Bericht wieder auf, nachdem die Spuren meines Erschreckens beseitigt waren.
aber kurz vor meiner Anwesenheit dort oben war sie umgeweht oder vielleicht auch fortgeblasen worden, denn ihre Trümmer lagen überall verstreut umher. Und der Fußboden war aufgerissen worden, Diele um Diele. Zwischen zweien der Bretter, die noch auf ihrem Platz lagen, entdeckten ich und meine Begleiter die Reste eines Wolltuchs. Und als wir weiter nachforschten, fanden wir, dass es um die Schultern eines weiblichen Leichnams geschlungen war, von dem freilich waren nur noch die mit Kleidungsresten und brauner, vertrockneter Haut bedeckten Knochen übrig. Aber wir wollen das Mrs. Morgan lieber ersparen, setzte er mit einem Lächeln hinzu. Die Dame hatte übrigens eher Zeichen des Abscheus als des Mitleids zu erkennen gegeben. »Ich muss allerdings noch hinzusetzen«, fuhr er fort, »dass der Schädel an verschiedenen Stellen zertrümmert war, wie von Schlägen mit einem stumpfen Instrument. Und dieses Mordinstrument selbst, nämlich ein noch immer blutbefleckter Hackenstiel, lag unter der zweiten Diele.« Mr. Morgan wandte sich an seine Frau. »Entschuldige, meine Liebe«, sagte er mit geheuchelter Feierlichkeit, »dass ich diese unschönen Einzelheiten anführe. Sie sind zweifellos die natürlichen, wenn auch bedauerlichen Hinweise auf einen Ehestreit, der sicher dem Ungehorsam der unglücklichen Frau entsprang.« »Ich entschuldige dich«, entgegnete die Dame voller Haltung. »Du hast mich schon so oft mit den gleichen Worten darum gebeten.« Mir schien Mr. Morgan recht froh darüber zu sein, dass er mit seiner Geschichte fortfahren durfte. »Aus diesen und anderen Umständen«, meinte er, »schloss die Leichenschaukommission daher, dass die verstorbene Janet McGregor durch Schläge zu Tode kam, die ihr von einer der Kommission unbekannten Person zugefügt worden waren. Es wurde jedoch erklärt, dass durch die Indizien ihr Mann, Thomas McGregor, als Schuldiger in stärksten Verdacht gekommen sei. Aber Thomas McGregor ist nie gefasst worden, noch hat man je wieder etwas von ihm gehört. Es hatte sich übrigens herausgestellt, dass jenes Paar aus Edinburgh stammte, aber nicht... Meine Liebe, hast du nicht bemerkt, dass sich auf Mr. Eldersons Knochenteller Wasser befindet?« Ich hatte einen Hühnerknochen in meine Fingerschale gelegt. »In einem kleinen Schränkchen im Haus hatte ich noch eine Fotografie von McGregor gefunden, aber auch diese führte nicht zu seiner Ergreifung.« »Würden Sie mir das Bild zeigen?« bat ich. Auf dem alten Foto erblickte ich einen dunklen Mann mit bösem Gesicht, das durch eine lange, von der Schläfe abwärts bis zum schwarzen Schnurrbart reichende Narbe entstellt wurde. »Übrigens, Mr. Eldersen«, fragte mein freundlicher Gastgeber, »darf ich wissen, weshalb Sie nach McCargers Schlucht fragten?« »Mir ist dort einmal ein Maulesel entlaufen«, erwiderte ich, »und dieses Pech hat mich sehr geärgert.« »Meine Liebe«, sagte Mr. Morgan zu seiner Frau mit der mechanischen Betonung eines übersetzenden Dolmetschers, »wegen des Verlustes seines Maulesels hat Mr. Eldersen jetzt Pfeffer in seinen Kaffee gegeben.«